Bogdan Bogdanovic war für mich ein, ja, so etwas wie ein Universalkünstler, wie wir ihn aus der Renaissancezeit kennen. Er war zunächst mal ausgebildeter Architekt, aber seit seiner Jugendzeit schon am Surrealismus interessiert, war Literat, war begnadeter Zeichner, war dann auch über das Künstlerische hinausgehend ein sehr politischer Mensch. Er war als Quereinsteiger, als eigentlich gar nicht Parteipolitiker, Bürgermeister von Belgrad für 4 Jahre in den 80er Jahren, war damals die Hoffnung des liberalen Flügels in der kommunistischen Partei in Serbien und wurde dann zu einem der führenden Oppositionellen, als das Milosevic-Regime zunehmend nationalistischer und revanchistischer wurde, bis hin dann zu seiner Vertreibung und seinem Leben als Dissident, als Exilant dann in Wien. Also eine geschichtlich und eben auch künstlerisch für mich sehr, sehr reizvolle Figur.
Okay, Bogdan, also ich bin auf der Recherche vor allem über eben eine jugoslawische Denkmalkultur auf Bogdan Bogdanovic gestoßen. Mhm. Und eins der bekanntesten dürfte ja vor allem auch das Denkmal, die Blume von Jasenovac oder Jasenovac.
Genau. Jasenovac, ja.
Jasenovac, genau, sein. Dass man sich das im Radio mal vorstellen könnte, könnten Sie das kurz ein bisschen genauer beschreiben? Haben Sie das im Kopf?
Das Denkmal speziell oder generell seine Denkmäler?
Dieses ein Denkmal jetzt speziell, dass man sich das eben vorstellen könnte und vielleicht auch kurz mit der Umgebung, genau. Mhm.
Ja, das bedeutendste oder bekannteste seiner Denkmäler ist eben diese Blume aus Beton im kroatischen Jasenovac. Jasenovac ist die Stätte des größten Vernichtungslagers, Konzentrationslagers in der Zeit des Zweiten Weltkriegs am Boden des ehemaligen Jugoslawien gewesen, gerade noch in Kroatien an der Grenze, direkt an der Save gelegen, an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina heute, wo eben die Zahlen schwanken natürlich, aber so mehr oder weniger 100.000 Menschen ermordet wurden, mehrheitlich Serben, aber auch Roma, Juden natürlich, und politisch unliebsame Menschen, also auch einige linke Kroaten und generell alle, die eben nicht in das Schema des Ustascher Regimes, also quasi des kroatischen Vasallenstaats von Hitlers Gnaden, passten. Die Zeugnisse oder die Überbleibsel des Konzentrationslagers wurden bei der Befreiung im Grunde alle vernichtet. Also es war dort kaum noch etwas zu sehen nach Ende des Zweiten Weltkriegs und es steht eben die Vermutung im Raum, dass das Partisanenregime von Tito, also die Partisanenheere, die Jasenovac befreit haben, eben keine Spuren lassen wollten, auch um sozusagen den Frieden des Nachkriegs-Jugoslawiens zwischen Serben und Kroaten, weil im Endeffekt haben dort Kroaten zu zigtausenden Serben ermordet, um diesen erhofften Frieden nicht zu belasten. Insofern, als dann mit, ja, würde ich sagen, fast 20-jähriger Verspätung dann doch das Regime sich dazu bereit erklärte, an dieser Stätte eine Gedenkstätte zu errichten, war im Grunde Tabula Rasa dort vorzufinden, sprich eine ebene Sumpflandschaft oder eine Wiesenlandschaft durchzogen mit Ziegelteichen, weil dieses Konzentrationslager am Gelände einer ehemaligen Ziegelei war. Und Bogdanovic hat eben versucht, auf dieser Tabula Rasa doch etwas zu schaffen. Und zwar hat er eben einige der Ziegelteiche entweder, das weiß ich gar nicht genau, rekonstruiert oder kultiviert, so sie noch vorhanden waren. Dann hat er kleine Hügel aufgeschüttet, die begrünt waren, die mit Wiese bewachsen waren und sind, die sozusagen die wesentlichsten Punkte des Lagers markierten. Und dann eben als Höhepunkt weithin sichtbar eine, ich weiß jetzt gar nicht wie groß, aber ich schätze mal um die 26 Meter große Blume mit weiß auskragenden Blütenblättern aus Beton errichtet. Sie müssen sich das vorstellen, in dieser ganz flachen slawonischen Landschaft eben so ein Bauwerk, das ist wirklich kilometerweit zu sehen und ist alleine schon von der Ferne sehr eindrucksvoll, geschweige denn erst, wenn man hinkommt und sich sozusagen auf dem Weg, den die ehemaligen Transportzüge beim Anliefern der Opfer genommen haben, wenn man sich auf diesem Weg, der auch noch mit so Eisenbahnschwellen markiert ist, sich aus dieser Blume dann annähert, wenn sie immer größer wird und immer, ja, immer eindrucksvoller wird. Und diese Blume hat wirklich etwas sehr, auch wenn sie aus dem spröde klingenden Material Beton gemacht ist, etwas sehr, sehr Lyrisches, sehr, sehr Stimmungsvolles. Und ja, es ist eben auch ein Zeugnis, wie alle Denkmäler von Bogdanovich, seiner großen Sensibilität und eben auch seiner Gestaltungskraft, seiner sehr einfühlsamen, die dort wirklich sehr berührend wirkt und eben das darstellt oder das verkörpert, was Bogdanovich in all seinen Denkmälern angestrebt hat, nämlich nichts Dokumentarisches, nichts, das die Gräueltaten symbolisierendes oder etwas Abschreckendes, Belehrendes und so weiter, gar nichts von dem, sondern etwas, das quasi die Seele rührt, ja, das etwas, das Harmonie erzeugt, das ja, Frieden stiftet im Betrachter selbst, und das ist dort auf sehr schöne Weise auch gelungen.
Genau, und jetzt hatten Sie das auch schon angesprochen, eben mit diesem Friedenstiften, an vielleicht auch immer einen Blick auch eher in die Zukunft werfen und nicht quasi irgendwie auf die Vergangenheit. Und auch vor allem auch, oder ein weiterer Punkt wäre dann eben diese Monumentalität, die diese oder viele dieser Bauwerke auszeichnen. Da würde mich jetzt eben interessieren, was ist denn so dieses Besondere oder die spezielle Qualität von Bogdanovichs Formensprache auch?
Die Formensprache der Denkmäler von Bogdanovich zeichnet eigentlich etwas sehr Alleinstehendes, Einzigartiges aus. Denn es ist zum Ersten nicht im Stil des sozialistischen Realismus, der zur damaligen Zeit eigentlich verordneter Staatsstil war. Es hat auch nichts von dieser später dann modern gewordenen totalen Abstraktheit, wo man sich nichts und alles vorstellen kann, sondern Bogdanovich greift im Grunde auf uralte archaische Symbole zurück. Also auf Wasser, auf ja, diese ursprünglichsten eigentlich ja, Instrumente, wie schon seit den alten Ägyptern im Grunde Tempelanlagen und auch andere spirituelle Orte gestaltet wurden. Das heißt, das Tor als Symbol für den Übertritt in eine andere Welt oder als Symbol für Neuanfang. Ja, Wasser habe ich schon genannt. Also es sind ganz klare Formen, die im Grunde abseits von kultureller Herkunft oder sprachlicher Herkunft oder religiöser Zugehörigkeit im Grunde für alle Menschen unbewusst verstanden werden können. Also man spricht hier von Archetypen, die offenbar uns allen, jeden Menschen eingeschrieben sind und wirklich auf die zum Teil schon auf die urmenschliche Prägung von uns allen zurückgeht. Und diese Archetypen, diese Symbole werden ganz offensichtlich, ich habe das selber gemerkt, das hat mein Kameramann, der eine ganz andere Herkunft hat als ich und unsere Übersetzerin, wir alle wurden von dieser Symbolik angesprochen. Also es ist etwas, das die Menschen wirklich erreicht, und damit ist im Grunde Bogdanovich allein geblieben mit dieser Form von Sprache, von Ausdrucksmittel, und ja, es ist auch eine sehr zeitlose Kunst, die er da geschaffen hat. Denn wenn man sich diesen Denkmälern nähert, hat man bei manchen, wenn man nicht weiß, dass sie von Bogdanovich aus den 50er, 60er, 70er oder frühen 80er Jahren stammen, das Gefühl, dass das irgendwelche vorgeschichtlichen, keltischen oder sonstigen Zeugnisse sind. Gleichzeitig könnten manche Objekte von der jüngsten Skulpturenschau einer ambitionierten Ausstellung irgendwo in Westeuropa stammen. Also es hat etwas nicht örtlich und nicht zeitlich Zuordnbares, und auch das ist für mich ein Zeichen von Qualität.
Bogdanovich galt ja eigentlich in den Ende der 80er, vor allem im Zuge der Zunahme der Konflikte innerhalb Jugoslawiens, dann auch eben als Art liberale Hoffnung. Da würde mich jetzt interessieren, wie er denn auch, also er war ja eben auch politisch tätig und eben auch als Essayist, und dann aber ab 93 ja dann schon im Exil, wie lässt er sich denn so allgemein als Künstler dann fassen?
Wie eingangs gesagt, ist Bogdanovich für mich eigentlich nicht klar zuordnenbar als Künstler. Er ist kein klassischer Architekt, denn er hat an klassischer Architektur im Grunde nur eine, das ist ein Frühwerk von ihm, eine Arbeitersiedlung in einem, ich glaube, serbischen, südserbischen Bergwerksdorf errichtet und das ist keine klassische Arbeitersiedlung, sondern da war schon der Surrealist als Gestalter mit dabei. Er hat sich dann im Grunde exklusiv auf die Errichtung von Denkmälern verlegt, das ja keine klassische Architektenaufgabe ist, weil er eben dort seine Freiheit hatte. Man muss bedenken, die Freiheit des Architekten war im sozialistischen Jugoslawien nochmal eine kleinere als bei uns. Es waren zum Teil Fensterformate vorgegeben, es wurde alles im Bemühen auch um Normierung, Standardisierung, Verbilligung, Vereinheitlichung, Industrialisierung natürlich ganz eng gefasst, die Vorgaben, wie Gebäude auszusehen haben, und da fand er natürlich keinen Platz für sich. Bei den Denkmälern war das anders und da konnte er eben seine Freiheit austoben, ausnutzen und hat das eben auch wieder auf eine sehr ungewöhnliche, sehr unvergleichbare oder von anderen kopierte oder er hat niemanden kopiert, andere haben ihn nicht kopiert, er blieb sehr alleinstehend mit seiner Kunst und ist somit quasi für mich kein klassischer Architekt gewesen. Dann auch als Schriftsteller machte er im Grunde zum Beispiel seine Träume zu Büchern. Also es gibt ein Buch, das ist sein letztes gewesen, die Grüne Schachtel, wo er über Jahrzehnte Notizen, wenn er etwas geträumt hat, hat er sich quasi gezwungen aufzuwachen und hat das dann zum Teil auf Tonband gesprochen, zum Teil auf Zettel gekritzelt und die in eine grüne Schachtel geworfen, diese Zettel. Und Jahre oder Jahrzehnte später hat er die dann geöffnet und zu einem Buch verarbeitet. Aber auch in den früheren Büchern war es immer so, dass Traum und Wach Realität, dass das diesseitige, rational wahrgenommene, aber auch das jenseitige, oft nur erahnte, bei ihm sich immer wieder ergänzten und ein großes Ganzes ergaben, das er dann eben auch verschriftlicht hat und eben zu seinen Büchern gemacht hat. Also auch da eine sehr eigenwillige Position des Schriftstellers, der sehr ins Esoterische geht, wobei Esoterik, wenn man sich mit Bogdanovich beschäftigt, überhaupt nichts von Quacksalbereien oder was auch immer hat, sondern eben diese, sagen wir, metaphysische Dimension, die wir in unserer heutigen Zeit, zumindest in Mittel- und Westeuropa, mehrheitlich ausblenden, sehr stark hereinholt und sich dabei auch bezieht auf geschichtliche Vorbilder aus der Renaissance, aus dem Mittelalter, aus der Antike. Also wenn man Bogdanovich liest, ist das eine Mischung aus biografischem, aus metaphysischem, aus geschichtlichem, in jedem Fall immer sehr überraschend. Ja, es ist für mich nicht klassische Literatur, auch nicht klassisches Sachbuch, es ist Bogdanovich. Ja? Und als Zeichner, das geht dann sehr stark auch natürlich mit seiner Denkmalkunst einher, gibt es unverkennbar die Handschrift des Bogdan Bogdanovich, wenn man seine Zeichnungen sieht, so malt nur einer oder so zeichnete nur einer. Vielleicht kann man ihn noch vergleichen irgendwo mit Antoni Gaudí aus Barcelona, aber das sind ganz, sage ich mal, wenige, wo man Parallelen ziehen kann. Und als politischer Mensch war er ebenfalls sehr, sehr ungewöhnlich. Also er ist jetzt nicht der klassische Oppositionelle gewesen, der Volkstribun oder was auch immer, sondern hat aus seinem intellektuellen, aus seiner inneren Emigration in seiner Wohnung in Belgrad heraus eben offene Briefe verfasst, hat gelegentlich Interviews gegeben, aber diese offenen Briefe zum Beispiel an Milosevic waren dann so nachdrücklich, dass sie kleine Erdbeben ausgelöst haben. Sie sagten es, am Ende seiner oppositionellen Tätigkeit ist er im Endeffekt dann wirklich, um sein Leben zu retten, mit seiner Frau gemeinsam nach Wien geflohen und hat hier seine letzten Jahre verbracht.
Und wenn wir uns dann nochmal dem Politischen widmen und noch diese Denkmäler mit einbeziehen, über die wir gerade schon gesprochen haben, wäre es natürlich auch interessant, auf die Nachfolgestaaten von Jugoslawien zu klicken und sich dort anzuschauen, wie ist es denn heute um diese Denkmäler bestellt? Also wie kann man aus einer baulichen Sicht darauf schauen oder wie ist denn vor allem auch die gesellschaftliche Rezeption dieser Denkmäler?
Die Denkmäler waren und sind im Grunde die ganze Zeit über extrem politisch aufgeladen. Zum Beispiel das Denkmal in Jasenovac war für die Kroaten im Grunde eine Empörung, ja, nicht nur weil quasi hier unter Anführungszeichen die Schuld von Kroaten thematisiert wurde, sondern dass ein serbischer, Bogdanovich war ja Belgrader, ein serbischer Architekt auf kroatischem Boden dieses Denkmal errichten soll. Ja, das hätte zumindest ein Kroate sein sollen oder was auch immer. Als das Denkmal dann stand, vergingen einige Jahre und dann kam es zu den Jugoslawienkriegen, wo die serbischen Milizen paradoxerweise dieses Denkmal, das ein Denkmal der Versöhnung war, beschossen, obwohl es ihren Vätern und Großvätern gewidmet war, die eben die Opfer dieses Kapitels Holocaust in Kroatien waren, weil eben das kein Thema ist, das man vergeben kann. Er wurde offen beschuldigt, wer bist du, dass du ihnen, den Kroaten, verzeihen kannst mit deiner Blume? Ja? Also er macht es quasi weder den Tätern noch den Opfern recht und im Grunde zieht sich das bis heute durch. Also das Denkmal in Mostar, in Bosnien-Herzegowina, in der Herzegowina, das für mich eines der schönsten oder das Schönste eigentlich ist, das ist eine Nekropole, eine Totenstadt, die er in einen Hang am Stadtrand von Mostar quasi hineingeschmiegt hat. Das wurde seit Beginn der Kriege in den frühen 90er Jahren immer wieder beschossen, also mutwillig zerstört, devastiert und ist heute in einem wirklich schrecklichen Zustand. Und nicht nur quasi, weil der Zahn der Zeit daran nagt, sondern weil es bewusst sozusagen verfallen lassen wird, auch bewusst immer wieder beschmiert, zerstört wird. Das ist natürlich ein sehr trauriges Zeugnis dessen, dass noch dazu, weil das ein Religions- oder Konfessions- oder ethnienübergreifendes Denkmal ist. Dort liegen Partisanen, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden, bosnisch, sprich muslimischer Herkunft, kroatisch, sprich katholischer Herkunft, serbisch, sprich orthodoxer oder auch jüdischer Herkunft. Dort sind alle Konfessionen sozusagen als Opfer friedlich vereint und das ist offenbar mehreren Streitparteien ein Dorn im Auge. Insofern, ja, sie sind bis heute sehr aktuell, auch wenn es eine sehr traurige Aktualität ist, die die Denkmäler begleitet.